Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornetz, eurem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein Racing, Spieltag 26 in den Büchern. Trainerentlassung, Alexander Ende nicht mehr dabei. Schalkes Edin Džeko sieht die rote Karte, nicht berechtigt. Viel Schiedsrichterkritik wieder. Dann haben wir aber auch einen, der hat es wirklich knusprig top gemacht. Da wird Dome sich am Ende nochmal mit beschäftigen. Seine Darmstädter auch mit keiner zufriedenstellenden Leistung. Ergebnistechnisch läuft es auch nicht. Paderborn dagegen hat Bock. Also ihr merkt schon wieder, picke, packe, voll das ganze Ding hier. Gleich wieder 30 Minuten Feinstar Zweitliga-Talk. Dann noch die Awards. Und dann natürlich noch Domes Eckentalk. Also freut euch. Jetzt aber erstmal das Intro.
Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Racing.
So, 30 Minuten Talk. Ab jetzt hier über die zweite Fußball-Bundesliga. Und unser erstes Thema ist die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf. Denn Braunschweig hat unter der Woche den Trainer gewechselt, Heiner Backhaus weg. Dafür Lars Konnetka gekommen. Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der österreichischen Nationalmannschaft, wird auch bis Sommer jetzt in Doppelfunktion so agieren, also wird auch noch bei der WM dabei sein. Und jetzt mit seinem ersten Spiel und das direkt in einem kleinen Abstiegskracher gegen Düsseldorf. Die haben sich ja in den vergangenen Wochen ein wenig aus dem Strudel rausgearbeitet. Die Ideen von Markus Anfang scheinen zu greifen. Also er scheint auch Ideen zu haben, die er vermitteln kann. Und bei Braunschweig, die haben sich auf eine Viererkette besonnen. Also Konnetka hat im 4-2-3-1 agieren lassen, wieder mit klaren Rollen, klaren Strukturen. Jeder Spieler wusste, was so seine Rolle ist, welche Räume er bespielen darf und soll, beziehungsweise decken muss. Also eine ganz klare Struktur. Viererkette, davor wirklich zwei Sechser, dann davor zwei Flügelspieler, ein Zehner mit Häuser und eine einzige Spitze. Klar ist auch mal wieder, dass Opoku oder ein Häuser mit Yadimchi in die Spitze reingegangen ist, dass sie situativ auch mal zu dritt die drei Innenverteidiger von Düsseldorf gepresst haben. Und insgesamt, ja, wie es halt oft nach einem Trainerwechsel so ist, jeder Spieler wollte sich beweisen, hat vielleicht nochmal ein paar Prozent mehr auch unterbewusst auf den Platz gebracht, gegeben. Die Räume haben sie eng gehalten und was mir auch sehr gut gefallen hat, schnell nach vorne gespielt, schnell die Lücken gesucht, sich nicht lange im Mittelfeld aufgehalten, weil da hatte Düsseldorf ja eine Überzahl. Die haben ja mit zwei Schienenspielern und dann drei zentralen Mittelfeldspielern angefangen, also insgesamt fünf Leute. Und da hat Braunschweig sich gedacht, okay, das ist dann ein bisschen zu mühselig, sich da vielleicht durchzukombinieren. Vor allem die Mannschaft auch nicht mit dem größten Selbstbewusstsein und dem technischen Level ausgestattet, das dann einfach mal so zu machen. Deswegen schnell über diese Mittelfeldreihe hinüber und dann direkt auch hinter die letzte Abwehrkette spielen. Mit Yadimchi natürlich einen perfekten Spieler dafür. Der bringt dieses Tempo mit, der auch diese körperliche Wucht mit rein, um sich dann mal durchzusetzen. Und so hat Braunschweig dann immer wieder Nadelstiche setzen können. In der Anfangsphase haben sie Düsseldorf erst noch mal so ein bisschen den Ball überlassen, haben erstmal geguckt, wie agiert die Fortuna. Erstmal hinten natürlich, die Null muss stehen, wie Hüb Stevens ja früher schon mal gesagt hat. Braunschweig also sehr abwartend. Und im Laufe der Partie haben wir auch gemerkt, okay, Düsseldorf, da kommen heute auch nicht so diese spielerischen Elemente eines Florent Muslia, der in Hälfte 1 sehr blass war. Schinter Appelkamp, der mit Marian Lubicic vorne die Doppelspitze gebildet hat, sich natürlich auch immer wieder hat fallen lassen. Auch der hat nicht die Räume bekommen, die er halt braucht, um sein Spiel durchzuziehen, diesen Freiraum, sondern da war immer ein Flick, ein Marie, ihn immer wieder auf den Füßen, haben dafür dann gesorgt, dass er die Mitspieler nicht so einsetzen kann, wie sie es brauchen, nämlich auch mit Schnittstellen hinter die Abwehrkette. Weil, muss man auch sagen, hinter der Abwehrkette von Braunschweig war auch echt nicht mehr viel Raum. Also die standen so tief am Anfang, aber wie gesagt, Düsseldorf, nachdem so dieser Anfangsdruck weg war, sukzessive Braunschweig sich immer mehr getraut. Natürlich war da noch ein bisschen Glück dabei, dass der frühe Treffer von Ljubicic nicht gezählt hat und VAR zurückgenommen wurde. Aber sukzessive ist Braunschweig immer besser reingekommen, bis zur Halbzeit 0-0. Die Fans waren auch zufrieden, es war ein beherzter Auftritt. Und dieser Glauben war wieder in der Mannschaft. Ich war erst ein bisschen kritisch, als ich mitbekommen habe, dass Heiner Backhaus weg ist, weil ich ihn trotzdem für einen sehr guten Trainer halte, natürlich Motivator, aber auch taktisch. Hat das für mich nicht schlecht gemacht. Musste dann aber in der Winterpause ja seinen besten Spieler Christian Conte abgeben. Die Kombination Conte und Dinci war halt überragend. Beide haben sich blind verstanden. Der eine hat sich kurz angeboten, der andere ist dann lang nach vorne gegangen. Also das sowohl, ja, dass jeweils ein Verteidiger auf Conte gegangen ist und der andere dann zwangsläufig auf Jadimci gehen musste und einer, wie gesagt, kurz war und einer lang. So konnte dann die Abwehrkette super auseinandergezogen werden. Und ja, als Conte dann weg war, dann war halt keiner mehr, der tief gehen konnte. Die Kombination Opoku-Jadimci hat noch nicht so funktioniert. Opoku hat ja auch ähnliche Anlagen wie ein Conte, aber das hat noch nicht ganz so gematcht. Und da war das Offensivspiel ja praktisch fast schon tot. Dann war halt kein Plan B, kein Plan C so richtig zu erkennen. Und desto höher der Druck dann auf die Defensive wurde, desto mehr Fehler haben es dann halt auch eingeschlichen. Und desto mehr einfache Gegentreffer haben sie halt kassiert. Und klar, dieser enge Abstiegskampf, da ist es schon wichtig, dann auch den Zeitpunkt nicht zu verpassen. Wenn man merkt, okay, es geht jetzt wirklich nicht mehr weiter mit dem aktuellen Trainer. Der Trend ist zu schlecht. Wir sind schon zu lange ohne Sieg, ohne auch vielleicht mal eine kleine Siegesserie oder zumindest eine Punkteserie. Da müssen wir wechseln, weil die Konkurrenz unten im Abstiegskampf ist knallhart. Das wird auch bis zum Ende ein Hauen und Stechen werden. Auch für Braunschweig, davon gehe ich trotzdem aus, trotz dieses Sieges hier. Und dann war es halt wichtig, so einen Dosenöffner mit dem Treffer von Heuser zu haben, der dann auch schön im Rückraum gefunden wurde, den Ball reingemacht hat. Und dann eigentlich sogar noch das 2-0 erzielt worden durch Dibikele Sanchez, dem linken Schienenspieler, der eingewechselt wurde. Wurde dann auch annulliert. Also da war dann auch wieder, wenn jetzt Düsseldorf-Fans sagen, ja, uns wurde ein Treffer weggenommen vom VAR, ja, Braunschweig aber auch. Insgesamt, also Braunschweig hat jetzt auch nicht Düsseldorf auseinandergespielt, die Verteidigung filetiert oder so, auch nicht. Aber sie haben halt wieder diesen Glauben gespürt. Ich habe vom Fernseher aber diesen Glauben gespürt, jo, wir sind wieder zurück, wir haben wieder dieses Verständnis auch, was es bedeutet, im Abstiegskampf erfolgreich zu sein. Und dann, wie gesagt, durch den Trainereffekt jetzt auch nochmal beflügelt, 1-0 gewonnen. Jetzt wird es aber wichtig sein, daran wieder aufzubauen. So eine Serie von 3-4 ungeschlagenen Spielen hintereinander, jetzt gerade auch zum Saisonfinale hin, nochmal hinzulegen und sich dann auch gewisses Polster zu erarbeiten und schnell dann auch Planungssicherheit zu haben. Weil desto länger Teams ganz unten drin sind, desto höher wird natürlich der Druck. Dann wird auch die Fehlerquote wieder steigen. Spätestens wenn dann die ersten Gegentreffer für Braunschweig kommen, kann es passieren, dass dann ein Trainereffekt direkt wieder verpufft, die Unsicherheit wieder im Kopf ist und dann geht die Spirale von vorne los. Das sehen wir ja Jahr für Jahr in der zweiten Liga zu Genüge. Und deshalb habe ich da jetzt ein sehr, sehr waches Auge drauf und bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, weiter machen wir mit dem Ostwestfalen-Derby. Bielefeld gegen Paderborn. Bielefeld, guter Saisonstart. Ähnlich wie Preußen Münster, die gleich noch kommen. Zack, abgerutscht. Mittlerweile auf Rang 15 gegen Paderborn, die Jahr für Jahr oben mitspielen, hervorragenden Job machen. Und auch in diesem Spiel wieder, die bringen dann den Stefano Marino vorne in den Sturm. Hat jetzt die Saison auch noch nicht so viel gespielt von Anfang an. Auf dem rechten Flügel ist plötzlich nur Ruben Müller, eigentlich Abwehrspieler, plötzlich rechter Offensivspieler. Dafür hast du dann Klaas, ein Tigges, ein Betzner, Okpala auf der Bank, die die Saison auch schon sehr oft Stamm gespielt haben. Und trotzdem funktioniert es, weil Paderborn einfach, da ist mittlerweile einfach ein Mindset vorhanden, neudeutsch Mindset vorhanden, dass Erfolg oder das egal wer auf dem Platz ist, der Erfolg immer da ist, die Automatismen greifen, also der wird auch unter der Woche halt in der Saisonvorbereitung super gearbeitet, weil du spürst einfach, egal wer neu reinkommt, fügt sich oder kann sich nahtlos einfügen, weiß trotzdem, welche Laufwege er gehen muss. Also generell auch die Statik des Spiels, und das meine ich jetzt äußerst positiv, verändert sich nicht, wenn ein neuer Spieler reinkommt, sondern ich habe immer das Gefühl, okay, Paderborn, die ziehen ihren Stiefel einfach durch. Wir spielen immer auch, klar, hohe Abwehrkette, mutig, viel über die Flügel, frühes Pressing. Natürlich, wenn du da einen Gegner hast, der diese erste Pressinglinie überspielt und dann einen langen Ball spielt und eine schnelle Mittelstimme hat, dann brennt es auch sofort wieder ein Paderborner 16er, weil Brackelmann, Götze, Scheller haben ein gewisses Tempo, aber wenn zum Beispiel jetzt ein, wie in diesem Fall ein Grodowski, Sarindrin, Baseo, Mumulu auf dich zukommen und die viel Wiese vor sich haben, da ziehen die Paderborner Innenverteidiger dann doch eher nochmal den kürzeren. Aber das ist alles mit eingepreist und für mich hat Ralf Kettermann die Paderborner Mannschaft sogar nochmal weiterentwickelt, weil sie halt auch sich nochmal, also generell in der Konterabsicherung, dann doch verbessert haben. Vergangene Saison wusstest du, wenn ein Konter gegen Paderborn läuft, wird es also fast immer ein Gegentor. Und jetzt hast du halt trotzdem mit Castaneda einen, der so ein bisschen als Mann vor der Abwehrkette etwas Bälle abfangen kann, weil er halt auch einfach diese läuferische Qualität besitzt. Und das konterkariert gar nicht das, was ich vorhin gesagt habe, weil, wie gesagt, Paderborn ist halt immer noch sehr konteranfällig, aber mittlerweile rollt halt nicht jeder Konterversuch direkt auf das Paderborner Tor zu, sondern sie können manche mittlerweile oder ja, abfangen. Einfach sich das Castaneda so seine Bälle antizipiert, dass er, bevor der Gegner überhaupt gestaltet werden kann, Castaneda schon da ist und den Ball dann wieder zurückerobert. In diesem Spiel ganz besonders war es eigentlich bitter. Für die Paderborner, Bielefeld von Anfang an hinten reingedrückt. Und dann macht Paderborn in Hälfte 1 ja auch zwei Treffer. Einmal Bebia Minute 9 und einmal Kevin Brackemann kurz vor der Halbzeit. Beide Treffer danach wie A-Einsatz wieder weggenommen. Und trotzdem, wie gesagt, Paderborn machen weiter, wie ich vorhin gesagt habe. Denn ist das scheißegal, was dann passiert. Sie machen einfach weiter, sind einfach auch geil darauf, Tore zu machen, Abschlüsse zu erzielen. Und das trotz eines 1-0 Rückstands, weil erzielen selbst zwei Treffer, wird zurückgenommen. Grodowski macht dann mit dem ersten richtig starken Angriff das 1-0 für Bielefeld auf der Bielefelder Alm. Wir kennen es alle aus dem DFB-Pokal, mega emotional. Und das zündet natürlich auch die Mannschaft nochmal an. Trotzdem ruhig geblieben. Und sie wussten, unsere Chancen, unsere Tore werden trotzdem kommen, egal wie viele zurückgenommen werden. Dann schießen wir halt noch eins und noch eins und noch eins. Irgendwann wird es ja eins wohl zählen. Und an diesem Tag haben sie halt mit Stefano Marino nochmal sehr überraschend, dass nicht Tigges, sondern er in der ersten Elf war. Weil Tigges hat sie letzte Woche auch sehr gut gemacht, auch als Ballverteiler, aber auch Abschlussspieler. kommt halt so ein Stefano Marino, 22 Jahre alt, aber rein und erzielt dann einfach mal innerhalb von 10 Minuten zwei Tore, 53., 62. Einmal nach Vorlage Kurda, einmal nach Vorlage von Mika Bauer. Macht er aus dem 1-0 für Bielefeld plötzlich in 2-1 zu Paderborn. Und das war mehr als verdient. Und dann, klar, kommt Bielefeld, Paderborn wird gezwungenermaßen ein bisschen nach hinten gedrängt, weil dann auch diese Wucht kommt von Arminia Bielefeld. Sie bringen dann nachher ja noch mit Rochelt, Wöhl, Uldrikis, Delalovic, vier Offensivspieler, mit Lannert noch einen super Flankengeber. Also da war dann wirklich volle Offensivpower da. Und Paderborn hat es insgesamt auch gut wegverteidigt und kassieren dann praktisch mit der letzten Aktion einen Foul-Elfmeter gegen sich, weil Mumulu von Dennis Seim dann gefoult wird und den verwandelt dann Mal Corbus, der Kapitän, im Stile eines richtigen Anführers zum 2:2 und am Ende steht ein Punkt da für Bielefeld, eher noch ein Gewinn, wobei sie auch, wie gesagt, in diesem engen Abschießkampf 3 Punkte gut gebrauchen hätten können. Ja, und Paderborn, die rutschen jetzt, hatten ja zwischenzeitlich die Möglichkeit, auf Rang 1 zu gehen. Es waren ja auch zwischenzeitlich auf Rang 1, nachdem sie 2:1 geführt haben, nach 62 Minuten. Sind jetzt nach dem Spieltag nur auf Rang 4. Bedeutet auch für sie, dass dass es sich dann doch eher wie ein verlorenes Spiel anfühlt. Und das darf es auch, weil nominell haben sie 4 Treffer erzielt. Trotzdem lange auch 2:1 geführt und dann wirklich durch so einen dummen Foul-Elfmeter doch noch den Ausgleich gegen sich zu bekommen. Ist schon extrem bitter. Weiß aber auch Ralf Kettermann und seine Mannschaft, die werden jetzt in den nächsten Wochen trotzdem weitermachen. Und das ist auch eine Stärke, dass sie einfach straight ihren Weg gehen, egal was kommt von außen. Und die Ergebnisse, die werden sie noch einfahren. Da bin ich mir aber zu 1.000.000% sicher. Dann gehen wir zum Spitzenspiel an dieser Partie, an diesem Spieltag, nämlich Sonntag, Felddienstarena, Schalke 04, Hannover 96. Hört sich an wie Bundesliga. Beide Teams performen die Saison auch, als wenn sie wieder in die Bundesliga wollen. Am Ende steht ein 2:2 unentschieden und ganz viel Gesprächsstoff auf Schalker Seiten. Und in Hälfte 1 lief es ja auch gut. Hannover 96, klar, hatten mehr den Ball, haben dieses Spiel dominiert. Spannend fand ich dort dann auch diese Dreierkette, die Titz gebracht hat, aus Navrocki, Enzo Leopold, eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, hat diesmal dem Mittelmann eine Dreierkette gegeben und Bastian Allgeier hat es in den letzten Wochen schon gespielt als rechter Innenverteidiger, ist ja als rechter Verteidiger eigentlich gekommen im Sommer vom SSV Ulm. Und dafür auf der Bank Gita und ein Okon, die beide am vergangenen Wochenende ja noch beim Heimspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth in der Innenverteidigung waren, beide nicht gut aussahen. Und da ist Christian Titz dann noch hart. Er hat zwar dann nicht mehr so viele Innenverteidiger, aber dann bastelt er halt so ein bisschen. Hat er trotzdem seine Idee, wie gesagt, Leopold als mitspielender Innenverteidiger, der auch immer mal wieder dann ins Mittelfeld vorgerückt ist, mit Allgeier, Navrocki, zwei zweikampfstarke und schnelle Verteidiger auf dem Platz gehabt. Und es funktioniert halt trotzdem, weil Christian Titz so ein akribischer Arbeiter ist und auch im Training super viel an taktischen Dingen arbeitet, so scheint es zumindest auf mich, von außen. Und so die Mannschaft auch immer wieder überrascht, den Gegner überrascht, sich wahrscheinlich dann auch selbst überrascht. Und trotzdem, egal, auch wenn eine neue taktische Variante reinkommt, es wirkt trotzdem immer alles sehr flüssig, sehr strukturiert. Also der Plan ist deutlich zu erkennen. Und Schalke, die haben halt Schalke-Dinge gemacht in der Saison, defensiv gut gestanden, wenig auf sich zukommen lassen und dann mit punktuellen Nadelstichen und der individuellen Qualität, die sie vorne haben. Ich meine, schauen wir uns nur die 4 Offensivspieler an. Auschisch auf links, Kenan Karaman in der Mitte, der Kapitän Dijan Ljubicic auf rechts und vorne natürlich die Legende Edin Dzeko. Es sind 4 technisch starke Jungs, die ein, ja, für auch alle Bundesliga-Niveau haben, alle schon auch ihr Bundesliga-Niveau nachgewiesen haben, jetzt bis auf Oshish. Aber der wurde bei PSG ausgebildet und wer ihn in den vergangenen Wochen hat spielen sehen, der weiß, was er für eine unglaubliche technische Qualität auch mitbringt. Super enge Ballführung, stark im 1 gegen 1. Das sind schon Qualitäten, die du als Top-Team in der zweiten Liga auch brauchst, dann auch mal gegen tiefstehende Gegner. War jetzt in diesem Fall nicht ganz so wichtig. Trotzdem, sein Auge für den Mitspieler ist immer wieder wichtig und allein, dass er auf dem Platz steht, sorgt auch schon gleichzeitig dafür, dass er mindestens einen Gegenspieler immer auf sich zieht und so auch Räume für seine Mitspieler schafft. Und Schalke, wie gesagt, es war eine typische Schalke erste Halbzeit. Edin Dzeko wird in der Mitte gefunden von Kenan Karaman. Ist dann wie immer ja eiskalt, wie gesagt, wenn du Dzeko im 16er hast. Da ist ganz egal, wie viel bzw. also wenig Platz er hat. Mit seiner Abschlussstärke und mit seinem Instinkt bringt er den Ball immer wieder in den Kasten. Der wird filzig jetzt. Unglaubliches Phänomen, dass er auch immer noch eine gewisse Spritzigkeit hat. Das ist einfach allein in dem Alter, das zeigt schon, wie professionell er ist und was für eine Qualität auch einfach in ihm steckt. Also körperlich und geistig noch maximal fit. Und 2:0 dann ja in Minute 38, kurz vor der Halbzeit, Kenan Karaman köpft nach Flanke von Elfaouzi. Das 2:0 und alle dachten, okay, das ist jetzt wieder so ein typisches Schalke-Spiel in der zweiten Halbzeit, werden wir vielleicht sogar noch tiefer stehen, noch mehr auf Konter lauern und dann halt auch durch Einwechslung, wie zum Beispiel von dem Musa Silla, Gomis, Chibara, Valentovic, die auch alle ein gewisses Tempo mitbringen, nochmal kontern. Aber es kommt oft anders, als man denkt, denn Minute 52, Dzeko will einen Ball klären, schaut nicht in seinen Rücken und trifft dann ja die Brust seines Gegenspielers unabsichtlich. Gefährliches Spiel, also hat der Schiedsrichter das gesehen und am Ende die rote Karte. Obwohl, und das hat Miro Muslic ja auch nach Spielende bei seiner Sky gesagt, die es übertragen haben. Das heißt, ja, keiner Hannoveraner beschwert, hat sich sehr darüber aufgeregt. Und das war dann der Knackpunkt in dieser Partie. Zum einen natürlich Schalke mit einmal mehr, die dieses Kombinations- und Positionsverschiebende Hannover 96. Also da die Mann 1 gegen 1 Deckung. Spätestens dann war es vorbei, weil Hannover sowieso auch viele Positionsrochaden hat. Dann ist mal Innenverteidiger Navrocki im linken Halbraum. Jokota plötzlich im zentralen Mittelfeld. Also da sind so viele Positionshochraden und dann auch noch mit einem Mann weniger bei Schalke, weil es dann gar nicht mehr aufzuhalten und Hannover 96 immer mehr Druck ausgeübt. Schalke hat dann nochmal versucht, defensiver zu wechseln, hat ja Mertschon Eiern dann für Oshish gebracht, also hinten nochmal ein richtiges Bollwerk zu schaffen, aber dann Hannover 96 einfach zu eiskalt. Klar, verschießen erst einen Elfmeter noch, kurz vor Schluss, machen dann aber durch Navrokis Kopfball erst das 1:2 und dann eigentlich mit der letzten Aktion nochmal Kopfball, Benedikt Pichler macht das 2:2 und dass ausgerechnet zwei Kopfballtore sind, gegen den Katic, gegen den Kurucay, die so kopfballstark sind, ist natürlich dann auch nochmal ein Indiz für einen gebrauchten Tag, vor allem der zweite, den hätte Karius schon halten können. Also auch wenn deine Nummer 1 einen gebrauchten Tag hat. Und ja, insgesamt war es einfach unbefriedigend für Schalke 04. Hannover 96 mit diesem Punkt. Eigentlich für sie auch zu wenig. Sie hätten einen Statement-Sieg landen können. Aber so wie dieser Spielverlauf war, müssen sie auch damit zufrieden sein. Und klar, ich kann jetzt wieder darüber diskutieren. Schiedsrichterqualität, gut, schlecht. Da sage ich dann aber auch, da muss der VAR dann sagen, okay, Jung, nee, keine rote. Die Regeln sind, meine ich, so, verbessert mich auch gerne in den Kommentaren, dass wenn der Schiedsrichter sagt, hier, hat ihn an der Brust getroffen, für mich ganz klare Tätigkeit, rote Karte oder gefährliches Spiel, er gesagt, dann kann der VAR eigentlich nur sagen, Ja, sehen wir auch so oder nein, sehen wir nicht so. Und da müsste sich der Schiedsrichter ja nochmal die Bilder angucken. Aber so hat der VAR dann auch gesagt, okay, wenn du es als gefährliches Spiel, wenn du siehst, dass er ihn oben trifft und sagst, wo du dich interpretierst, gefährliches Spiel, dann können wir ja auch nichts gegen sagen. Deswegen hätte der VAR, also die einzige Möglichkeit, die es gegeben hätte, wäre, wenn der VAR gesagt hätte, boah, das war wirklich aber so unabsichtlich und das Bein war uns auch nicht hoch genug für gefährliches Spiel, dass wir sagen, darfst du eigentlich dann so nicht geben. Und dann wäre wär die rote Karte zurückgenommen worden. So ist zumindest meine Interpretation der Sache und auch mein Stand, mein Wissensstand. Aber da kann ich vielleicht dann auch eine kleine Kritik an Miron Muslic und an Schalke geben, hätten vielleicht dann trotzdem vielleicht konträr zu der Situation offensiv nochmal was bringen müssen. Spätestens, wenn sie dann merken, okay, Hannover 96 mit noch mehr Druck, spätestens nach dem 1 zu 2 dann von Navrocki Minute 82, dann vielleicht nochmal einen Offensiven bringen. Konträr zeigen. Hier, unser Stadion, unser Ding. Wir bringen jetzt nochmal einen Offensiven. Wir holen da jetzt noch das 3 zu 1 und dann machen wir den Ofen komplett hier aus. Haben sie auch nicht gemacht. Das ist dann auch wieder so ein bisschen dieses Vorsichtige, was man, wenn man möchte, Miron Muslic ankreiden möchte, ist vielleicht ein bisschen zu vorsichtig manchmal ist. Klar, gerade in der Hinrunde, diese defensive Stabilität war der Faktor dafür, dass Hannover, dass Schalke 04 so eine gute Hinrunde gespielt hat, viele 1-0-Siege erringen konnte. Aber jetzt so, Schalke, die sind jetzt der Top-Favorit auf den Aufstieg. So. Und dann vielleicht auch mal Statement setzen, zeigen, okay, scheiß Situation, wir bringen aber in unserer Arena, in unserem Stadion, vor unseren Fans, vor über 60.000 frenetischen Fans, bringen wir noch einen weiteren Offensivspieler für einen Defensivspieler und dann zack, machen wir das 3 zu 1 hier, auch als Signal an die eigene Mannschaft, der Stärke. Wir sind hier Chef im Ring und wir bestimmen, wie dieses Ergebnis oder wie dieses Spiel ausgeht. Würde ich mir wünschen, kam leider nicht. Und so haben wir dann am Ende dieses 2 zu 2. Und jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit, möchte aber nochmal Dresden gegen Preußen Münster besprechen. 6-0 für die Dresdner haben Preußen Münster komplett auseinandergeschraubt. Vor allem Niklas Hauptmann, zwei Treffer, zwei Vorlagen. Alles überragende Mann hier. Und Preußen Münster, die haben wirklich, gerade in der Defensive, das war wirklich nischt. Und bei Dresden, wie gesagt, die Wintertransfers, das macht so einen Unterschied gemacht. Und davon profitieren dann halt auch so ein Spieler wie Niklas Hauptmann. Hinrunde war ja so der einzig Kreativkopf im Mittelfeld. Mittlerweile hat er mit Čeka, Bobčan links und rechts zwei super technisch starke Jungs. Und dann steigert sich auch nochmal das Niveau von dem Hauptmann. Wenn er gute Mitspieler hat, hat er sich jetzt auch nochmal einen Schritt weiter entwickelt. Insgesamt auch die Balance zwischen Offensive und Defensive, auch durch den Robert Wagner im zentralen Mittelfeld, der gegen den Ball super stark ist, aber auch mit dem Ball als tiefer Spielmacher viele Ideen hat, viele Räume frei macht für seine Mitspieler, durch sein gutes Passspiel, durch sein gutes Auge. Und insgesamt möchte ich einfach, ja, diesen Sieg, das war ein richtiger Statement-Sieg. Die sind jetzt auf Rang 12 gesprungen, Dresden. Brutale Rückrunde, die sie hier spielen, machen das für mich einfach richtig, richtig stark. Ich schaue mal auf die Rückrundentabelle. Hinrundentabelle, Rang 18. Nur 13 Punkte nach 17 Spielen. Jetzt nach 9 Spielen bereits 16 Punkte. Nur Hannover 96 mit einem Punkt mehr besser. Zeigt für mich alles schon. Diese Transfers von Sören Gonter im Winter im Zusammenspiel mit Thomas Stamm als Trainer, wer diese seine Idee dann nochmal verfeinert hat, die Spieler integriert hat. Einfach perfekt. Ja, und Preußen Münster. Die haben sich in dieser Rückrunde ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. 6 Punkte sind dementsprechend auf Rang 17. Nur Holstein Kiel mit 5 Punkten noch schlechter. Erst ein Sieg in 9 Spielen, bereits 18 Gegentreffer. Mehr hat nur Magdeburg mit 20, die haben aber auch 15 erzielt. Und Preußen Münster nur 8. Und die in der Hinrunde hatten sie noch 22. Da waren sie deutlich offensiv stärker. Mittlerweile greift auch die Offensive dann nicht mehr so und deshalb muss Alexander Ende wahrscheinlich gehen. Ich halte es trotzdem für einen Fehler, weil ich Endes Spiel richtig gut finde, gerade am Anfang der Saison, Positionshochrad, Offensivspiel, spielerische Ansätze, da würde ich ihm noch mehr Zeit geben, weil Preußen Münster, für Preußen Münster ist die zweite Liga für mich immer noch ein Bonus. Für mich sind sie noch kein gereifter Zweitligist. Und jetzt einen neuen Trainer wieder zu holen, vielleicht eventuell den Klassenerhalt zu schaffen und nächste Saison dann wieder mit so destruktivem Fußball, ja, wieder in der zweiten Liga am Abschiedskampf rumzukrebsen. Da würde ich ihr sagen, hey, Alexander Ende, lass ihn weitermachen, auch wenn wir in die dritte Liga absteigen, aber dieses Fundament, was er hier legt, diesen spielerischen Ansatz, dann trotzdem weiterführen, weil ich glaube, mit Ende in der dritten Liga würden sie direkt wieder aufsteigen und das dann mit einem noch einem größeren Fundament, weil da eine Philosophie hintersteckt, mehr Spieler mit spielerischem Ansatz mit dann auch dabei sind, so dass ich dann sukzessive was entwickeln kann. Ich glaube, auf langfristig, also kurzfristig, kann ich die Entscheidung verstehen. Irgendwie einen Klassenerhalt schaffen, einen Feuerwehrmann, hinten dicht stehen, lange Bälle nach vorne, Kopfball, irgendwie Ablage und dann irgendwie ein paar 1-0-Siege ziehen. Aber langfristig würde ich sagen, Alexander Ende ist der perfekte Mann, um Preußen Münster langfristig, perspektivisch zu einem stabilen Zweitligisten zu formen. Deshalb finde ich, dass diese Entlassung viel zu früh kam, auch wenn das Ergebnis jetzt nicht perfekt war am Wochenende. Design, dein Verein, eure Plattform. Wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt, ihr wollt eure Social Media Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet und braucht coole Grafiken für euren Social Media Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Klein Racings, groß an der Woche, in dieser Woche für mich, die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ein extrem wichtiges Ergebnis erzielt im Heimspiel gegen die SV Elversberg und 2-0 am Ende gezogen gegen den Tabellendritten, sich damit aus der Abstiegszone befreit, auf Rang 14 jetzt und von vorne bis hinten ein couragierter Auftritt der Mann von Heiko Vogel, haben die Elversberger kaum ins Spiel kommen lassen, sind immer wieder präsent in die Zweikämpfe reingegangen und haben sich vor allen Dingen dann auch belohnt. Wie gesagt, sie haben zwar nicht jeden Zweikampf gewonnen, Zweikampfquote spricht eigentlich sogar für Elversberg, aber das macht ja für mich dann auch immer so die Interpretierbarkeit von Statistiken aus, wenn die entscheidenden Aktionen wirklich vorm eigenen 16er und auch rund um den gegnerischen 16er, da gingen diese 50-50-Aktionen meist an die Kleeblätter. Und so haben sie zum einen sich gute Chancen herausgespielt und vor allem war auch diese Kompaktheit mal wieder da. Das haben die Fürther sehr gut gemacht. Sie wurden in den letzten Wochen auch wieder vermehrt von mir kritisch beäugt. Aber an diesem Spieltag muss ich Abbitte leisten und sagen, Greuther Fürth, Spielverein Greuther Fürth, ihr habt das sehr, sehr gut gemacht und ich habe ja auch Sympathien, habe wie gesagt Teil meines Studiums auch am Fürther Rohnhof verbracht, dort auch tolle Leute kennenlernen dürfen, deswegen habe ich auch so ein Fanherz und als Fan, so ist es zumindest bei mir, bin ich immer noch ein bisschen kritischer als dann mit Vereinen, die mir egaler sind, so will ich es mal sagen. Deswegen umso mehr habe ich mich am Freitagabend gefreut, dass die Fürther das Ding gezogen haben und haben sich deshalb auch von mir jetzt meinen kleinen Racings Großer der Woche Award redlich verdient.
Da fand ich ihn wirklich saustark. Nach der 8er-10er-Rolle.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Lilientalk
wo ich über meinen Herzensverein, den SV Darmstadt 98, spreche. Und an diesem Spieltag ging es gegen den ersten FC Magdeburg. Und das am Freitagabend 18.30 Uhr, Flutlichtspiel in Magdeburg. Und das war wirklich ein, ja, ziemlich besonderes Spiel. Nicht nur, weil Dresden Tabellenletzter ist, oder war, nehmen wir noch ist, ja doch, und Darmstadt ist Tabellenzweiter gewesen. Also man müsste meinen, die Machtverhältnisse sind erstmal gesetzt. Darmstadt Zweiter, Magdeburg Letzter. Magdeburg die schlechteste Heimmannschaft. 4 Niederlagen zuletzt zu Hause hintereinander. Und Darmstadt, ja, die haben so auswärts ihre Problemchen. Zuletzt seit 7 Spielen, um genau zu sein, seit Ende November kein Auswärtssieg mehr. Der letzte Auswärtssieg war das 2:3 in Hannover. Ja, und was soll man sagen, schlussendlich ging diese Partie mit 1:1 aus. Also es hilft beiden nicht wirklich. Darmstadt ein Punkt und Magdeburg ein Punkt. Also sie hat sowohl Darmstadt im Aufstiegsrennen jetzt nicht so viel gebracht. Man kann froh sein, dass die Konkurrenz halt auch gepatzt hat, dass oben von den Top 6 keiner gewonnen hat. Ja, und Magdeburg hilft es natürlich auch wenig. Du bist schon Tabellenletzter, holst nur einen Punkt und bleibst damit halt Tabellenletzter. Aber man muss sagen, Magdeburg hat ein wirklich, wirklich, wirklich starkes Spiel gemacht. Und so fair muss man sein als Darmstadt-Fan. Es wäre nicht verwunderlich gewesen, wenn Magdeburg dieses Spiel hätte gewonnen, weil Magdeburg hatte die Chancen. Gerade in der ersten Halbzeit hätte sich Darmstadt nicht beschweren dürfen, wenn es mal wieder mit einem 2:0 Halbzeitrückstand in die Pause geht, wie halt schon gegen Braunschweig oder auch gegen die Hertha. Also das wäre wirklich nicht verwunderlich gewesen, weil Magdeburg wirklich so gespielt hat, als wären die nicht Tabellenletzter. Die haben vorneweg einfach befreit aufgespielt, als würden die halt auch oben um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen. Also von Verunsicherung oder Lappalien war fast bei Magdeburg nichts zu spüren. Man hat zwar angemerkt, okay, der ein oder andere Ballverlust, der ist drinne gewesen, klar, aber jetzt nicht so kapital, dass Darmstadt daraus Profit hätte schlagen können. Und was dieses ganze Spiel nochmal besonders gemacht hat, war, dass ja aufgrund des Dresden-Spiels, also Magdeburg gegen Dresden, gab es ja eine Sperre von der Haupttribüne. Und die komplette Haupttribüne, wo normalerweise immer die Ultras sitzen, war gesperrt. Da waren keine Fans, aber die haben sich nicht lumpen lassen und haben sich auf die Gegengerade begeben. Und das war wirklich ein sehr, sehr starkes Statement von den Fans, wo man auch sieht, ey, wir sind Tabellenletzter, aber wir kämpfen, wir fighten wie unsere Mannschaft, wir peitschen die nach vorne, wir sind hinter denen, wir sind wirklich der 12. Mann und zeigen, dass wir diese Spieler jetzt unsere komplette Unterstützung brauchen und die Fans haben wirklich auf der Gegengerade und komplett das komplette Stadion über 90 Minuten Vollgas gegeben. Also das war wirklich eine sehr starke Leistung von Magdeburg. Das muss man einfach nochmal hervorheben, weil das nicht selbstverständlich ist. Und ja, wie gesagt, also Magdeburg, wirklich stark gespielt. Von Darmstadt kam in der ersten Halbzeit eigentlich ja gar nichts. Sehr, sehr wenig auf jeden Fall. Und Magdeburg war definitiv die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit hat sich das so ein bisschen verändert. Ich würde nicht sagen, dass Darmstadt dann deutlich besser war, aber sie waren besser im Spiel, hatten dann auch immer Offensivaktionen gefunden, in der ersten Halbzeit halt gar nichts gab, weil Kofeld auch aufgrund der Verletzungen, die Darmstadt mittlerweile hat, wieder auf eine Fünferkette gestellt hat, also ein 5-4-1, erstmal defensiv stehen, Magdeburg den Ball geben lassen und dann vielleicht mit schnellen Spielern wie halt Marcel oder im Richter nach außen. Aber das lief halt in der ersten Halbzeit gar nicht. Du hattest wirklich eigentlich vorne nur Isaac Liedberg, der dann gegen 4-5 Magdeburger angelaufen ist und ja, eigentlich kein Spieler hinterherkam in der Zeit. Und ja, das hatte man Liedberg auch angemerkt. Der war zur Halbzeit schon sehr gefrustet, weil offensiv ja gar nichts ging. Zweite Halbzeit, wie gesagt, lief besser. Aber ja, dann hat sich Magdeburg halt belohnt für die Offensivkräfte, die sie dann nach vorne entwickelt haben und haben das 1:0 erzielt. Es wurde aber als Eigentor von Fabian Nürnberger gewertet. Ja, ich sag mal so, kann man geben, muss man nicht geben. Ich hätte es eigentlich auch eher fairer gefunden, wenn man dem Magdeburger das Tor gegeben hätte. Aber klar, der Ball prallt dann irgendwie von Nürnberger noch ab und dann ins Tor. Also ja, ist so oder so. Ich hätte es dem Magdeburger mehr gegönnt. Aber es war auf jeden Fall verdient von Magdeburg, das 1:0. Und komischerweise, was ja bei Darmstadt immer so ist, sobald die auswärts mal ein Gegentor kassieren, können sie Fußball spielen. Und dann hat Darmstadt scheinbar auch mal gemerkt, ey, wir müssen hier mal offensiv irgendwas erreichen. Ja, vielleicht lag es auch daran, dass Schuhen nach dem Gegentor ein bisschen sehr ausgerastet ist. Das war aber sehr sinnbildlich. Aber danach schien es wirklich zu laufen. Und in, ich glaube, knapp 5 Minuten später hat Darmstadt das 1:1 gemacht. Also da hat Darmstadt mal kurz Offensivkraft gezeigt und das, den Ausgleich erzielt durch eben Fabian Nürnberger, der auch das Eigentor gemacht hat. Witzigerweise kam der ja zur Halbzeit erst rein. Also Holland raus und Nürnberger rein und dann an 2 Torbeteiligten. Noch witziger ist ja, dass Nürnberger kurz vor dem 1:0 für Magdeburg eine starke Chance hatte auf das 1:0 für Darmstadt, wo er dann eigentlich relativ frei zum Abschluss kam, den dann aber nicht nutzte. Also man muss sagen, innerhalb von 10 Minuten war eigentlich die komplette Offensive von Darmstadt mal aufgeweckt. Klar, dann das Gegentor kassiert, dann aber auch schnell das 1:1 gemacht. Ja, und danach lief nicht mehr allzu viel bei Darmstadt. Also dann haben sie mal ein Tor gemacht auswärts und haben sich gedacht, ja, ein Punkt reicht uns, das verwalten wir jetzt. Und so ging das Spiel dann auch dementsprechend zu Ende. Ja, Magdeburg hatte probiert, das Spiel noch in ihre Richtung zu drehen. Darmstadt schien mit dem einen Punkt zufrieden zu sein, was ich ziemlich merkwürdig fand, weil, wie gesagt, mit einem Sieg hätte man Tabellenführer werden können. Naja, sei es wie es sei, man kann vielleicht froh sein, dass die Konkurrenz auch gepatzt hat. Darmstadt jetzt weiterhin Tabellenzweiter hinter Schalke. Und ja, wie gesagt, ich muss sagen, für Magdeburg tut es mir ziemlich leid. Ich hätte denen tatsächlich den Sieg gegönnt, weil Magdeburg einfach eine wirklich starke Mannschaft ist und die es mit den Qualitäten, die sie da auf dem Feld haben und alles, eigentlich nicht auf dem Tabellenletzten stehen sollten, sondern so ein Tabellenmittelfeld oder wie letzte Saison eigentlich auch ohne den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen sollten, weil du hast gegen Darmstadt einfach gesehen, was die für Qualitäten haben und es ist super verwunderlich, dass die Tabellenletzter sind. Aber ja, die Tabelle lügt nicht und so ist es nun mal. Aber naja, wir sind ja noch ein paar Spieltage und der nächste Spieltag für Darmstadt ist ja ein sehr, sehr entscheidender, ich will nicht sagen ein saisonentscheidender Spieltag, aber schon geht es in die Richtung, denn Darmstadt empfängt Samstagabend 20.30 Uhr das Topspiel in der zweiten Bundesliga am Böllenfalltor, den FC Schalke 04. Das bedeutet, der Tabellenzweite empfängt den Tabellenersten. Das beste Heimteam gegen mit eins der besten Auswärtsteams. Nee, pardon, ich habe es gerade verwechselt. Darmstadt auf jeden Fall das beste Heimteam, Schalke auch. Deswegen, ich warte gerade einen Denkfehler, pardon. Auf jeden Fall ist Schalke solide bis gutes Auswärtsteam. Und ja, Schalke darf man auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bei Schalke 04 ist Dzeko ja jetzt rot gesperrt. Der wird auf jeden Fall fehlen gegen Darmstadt. Aber Schalke hat trotzdem immer noch die Qualitäten. Aber worauf Darmstadt bauen kann, eventuell muss man schauen, könnte Fraser Hormy wieder fit sein. Und das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für die Offensive von Darmstadt. Weil dann hätte man das Sturmduo Isaac Liedberg und Fraser Hornby wieder vereint. Und das ausgerechnet passend, wenn der Tabellenführer kommt, wäre das eminent wichtig. Und aber Darmstadt kennt sich ja aus mit Schalke am Böllenfalltor schlagen. Ich sage nur, im Pokal gab es ein 4:0 Statement-Sieg für Darmstadt. Wäre sehr schön, wenn Darmstadt das wiederholen könnte. Also, wie gesagt, das wird ein super, super energiegeladenes Spiel sein auf dem Feld und auch von den Rängen. Ich bin mir sehr sicher, dass die Darmstadt-Fans komplett Stimmung machen werden. Einen kompletten Abriss des Böllenfalltors muss es geben. Da darf nicht nur der 12. Mann hinterstehen, da muss der 13., 14., 15. Mann hinterstehen, um Schalke 04 zu schlagen und die Tabellenführung zu sichern. Und ja, das wäre auf jeden Fall super, super schön. Ich bin sehr gespannt und wir hören uns dann nächste Woche wieder, ob ich dann freudestrahlend über die Tabellenführung jubeln kann oder mal schauen, was es wird.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags ist für mich Niklas Hauptmann, der Spieler von Dynamo Dresden. An diesem Spieltag trafen Dynamo Dresden und Preußen Münster aufeinander und für beide ging es nicht weniger um 3 wichtige Punkte im Klassenerhaltskampf. Denn beide waren unten im Keller, jeweils 15. und 16. so rum. Und für beide ging es halt wirklich darum, 3 wichtige Punkte einzufahren. Und Niklas Hauptmann, der Kapitän von Dynamo Dresden, ist vorne weggegangen, hat seine Männer angepeitscht und hat ihnen scheinbar die richtigen Worte dann noch auf den Weg gegeben im Mannschaftskreis vom Anpfiff. Denn Dynamo Dresden hat schlussendlich mit 6:0 gegen Preußen Münster gewonnen und damit nicht nur ein Ausrufezeichen gesetzt im Kampf um die Klassenerhalt, sondern hat wiedermals die starke Form gezeigt, die Dresden in dieser kompletten Rückrunde bisher zeigt. Nicht umsonst sind sie eine der besten Rückrundenmannschaften überhaupt. Und Niklas Hauptmann, wie gesagt, als Kapitän vorweggegangen, er wusste, was das für ein wichtiges Spiel ist und hat in diesem Spiel nicht nur 2 Tore gemacht, sondern auch 2 Vorlagen. Das bedeutet, er war an 4 der 6 Toren beteiligt und das ist natürlich eine sehr, sehr starke Leistung. Vor allem muss man bedenken, dass fast alle gefährlichen Offensivaktionen über Niklas Hauptmann liefen und er bei den Chancen, die Dresden hatte, gegen Münster hätte er auch bestimmt noch mal ein Tor oder eine Vorlage mehr machen können. Also Dresden hätte dieses Spiel bestimmt auch mit 7 oder 8:0 gewinnen können. Also das war wirklich eine Machtdemonstration von Dynamo Dresden und wirklich eine sehr starke Leistung von Niklas Hauptmann. Niklas Hauptmann hat gezeigt, wie wichtig es ist, als erfahrener Spieler, als Kapitän in so einem Spiel vorne wegzugehen, die Mannschaft anzupeitschen und dann aber auch selbst zu zeigen, nicht nur große Reden zu schwingen, sondern auch Taten folgen zu lassen. Und das zeigt Niklas Schmidt in diesem Spiel und dementsprechend hochverdient der Spieler des Spieltags.
Hey Leute, ich hab da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon? Bald auch in eurer Stadt.
Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser wunderbaren Tornetz-Folge angekommen. Aber natürlich, wir vergessen nicht die Top 11 des Spieltags. Wenn ihr uns auf Instagram und so folgt, habt ihr sie sogar schon gesehen. Kam jetzt um 17 Uhr schon online. Und fangen wir mal an. Im Tor haben wir Julian Kral vom 1. FC Kaiserslautern seine Kiste hinten beim 3:0-Sieg der Lautra gegen den KSC sauber gehalten und deshalb verdient auch zwischen den Pfosten. Davor in der Dreikette von links nach rechts zum einen Alexander Rossipal von Dynamo Dresden, eigentlich Linksverteidiger, aber hier in der Dreierkette in der Mitte Nawrotki, der Innenverteidiger von Hannover 96 in einem schwierigen Spiel gegen den FC Schalke 04, beim FC Schalke 04, einen souveränen Eindruck hinterlassen. Und als rechter Innenverteidiger, eigentlich rechter Schienenspieler, Mehmet Can, genannt Memo Aydin von Eintracht Braunschweig. Im Mittelfeld dann auf der Sechserposition Semi Şahin vom 1. FC Kaiserslautern. Der linke, der zentrale offensive Mittelfeldspieler ist dann Jason Čeka von Dynamo Dresden. Der rechte ist Julian Jusvan vom 1. FC Nürnberg und auf der 10 zwei Treffer selbst erzielt, zwei Vorlagen. Der Mann von Dynamo Dresden, Niklas Hauptmann beim 6:0-Sieg gegen Preußen Münster. Und vorne dann die drei, Ben Bobtien, Mohamed Ali Soma vom 1. FC Nürnberg und Stefano Marino vom SC Paderborn. Bobtien natürlich auch vor Dynamo Dresden, also auch diesmal Dresden nach dem 6:0-Erfolg mit einigen Jungs hier in unserer Top 11, den 11 Tornetzern des 26. Spieltags. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Genießt hoffentlich die paar Sonnenstrahlen, die da sind. Geht nach draußen an die frische Luft und bleibt vor allen Dingen wie immer sportlich. Schaut gerne auf unseren sozialen Kanälen nach. Alles in den Shownotes verlinkt. Dort gibt es dann auch immer wieder interessante News und Fakten aus der Welt der zweiten Fußball-Bundesliga. In dem Sinne, gehabt euch wohl, euer Tornetz-Host Jan Kleinresing.